Liebe Gemeinde, wer von euch hat einen Ehering? Wer hat einen an? Wer von euch leiht mir den mal? Dankeschön. Wieso? Was passiert sonst, wenn du ihn nicht wiederbekommst? Was bedeutet ein Ehering? Man ist mit wem verheiratet? Wahrscheinlich. Ein Versprechen. Manchmal ein Versprechen, das man sich vor langer Zeit gegeben hat. Wenn ich mir euch so mal angucke, bei manchen ist es schon ganz schön lange her. Ich gucke jetzt mal nicht, was hier drin steht, aber so geheimnisvoll wird das nicht sein, Britta. Wir wissen, dass du mit Florian verheiratet bist. Ich weiß jetzt nicht genau wann, aber steht das da drin? Wann? Steht überhaupt was drin? Ach, okay. Der zweite Ring. Weil der erste ist verloren gegangen. Mir ist sogar mein zweiter verloren gegangen, den ich mir dann habe machen lassen. Was heißt denn das, wenn dann so ein Ring verloren geht? Sind wir dann nicht mehr verheiratet? Seid ihr nicht mehr verheiratet? Doch, natürlich. Das ist das Gute. Das bleibt. Egal, wo der Ring ist, ich gebe den jetzt mal vorsichtshalber wieder. Dankeschön. Du hast ihn? Gut. Nicht, dass der jetzt auch noch verloren geht. Weil es ist schon ein wichtiges Zeichen. Es ist nicht einfach nur ein Schmuckstück, sondern es ist ein Symbol für etwas. Der Ehering ist etwas, das über sich selbst hinausweist. Deshalb ist er so wichtig. Aber wie gut, dass man verheiratet bleibt, auch wenn der Ehering futsch ist. Es ist immerhin nur ein Symbol. Man bleibt miteinander verbunden. Um Verbundenheit geht es heute. Ich lese euch dazu den Text vor, 3 kurze Verse. Ich habe auch Zettel ausgelegt, so gelbe Zettel mit verschiedenen Übersetzungen des Bibeltextes. Ich finde das immer ganz schön, wenn man mal nachlesen kann. Ihr könnt entweder mitlesen oder gemütlich zuhören und den Zettel mit nach Hause nehmen und nochmal nachlesen zu Hause. Der Predigttext für heute steht im 1. Johannesbrief, ziemlich am Ende, im 5. Kapitel, ab Vers 13. 11 bis 13. Und ich lese nach der Übersetzung, Neue Genfer Übersetzung. Gott hat uns das ewige Leben gegeben. Denn dieses Leben bekommen wir durch seinen Sohn. Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. Ich habe euch diese Dinge geschrieben, um euch in der Gewissheit zu bestärken, dass ihr das ewige Leben habt. Ihr glaubt ja an Jesus als den Sohn Gottes. Kurz und knackig fasst Johannes hier zusammen am Ende des Briefes, was ihm wichtig ist. So wie eine Art Testament, am Ende nochmal das Wichtige. Und diese Worte erinnern so ein bisschen an das Ende des Johannes-Evangeliums. Da heißt es nämlich in Johannes 20, 31, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Ganz ähnliche Schlüsselwörter, die da drin vorkommen. Es wurde berichtet, es wird aufgeschrieben, Jesus, Sohn Gottes, das Leben haben. Am Ende des Briefes hier geht es wieder um das große Thema des Johannes. Das Leben, das Unvergängliche, das ewige Leben, das Leben, das offenbar wurde. Das Ursprüngliche, das Göttliche, das, worüber er sich am Anfang kaum halten kann. Wir hatten ja vor kurzem diesen Anfangstext aus dem 1. Johannesbrief, wo er sich ja förmlich überschlägt vor lauter Begeisterung über dieses Leben, über Worte des Lebens. Dieses Thema treibt ihn um. Das ist sein Thema. Und das zieht sich sowohl durch das Johannesevangelium als auch dann durch den Johannesbrief und zielt am Ende jetzt nochmal auf das Wesentliche, so nach dem Motto, ihr könnt alles vergessen, kein Problem. Wenn ihr euch nur das eine merkt, das ewige Leben habt ihr durch den Sohn Gottes. Bei Johannes finden wir ja nicht eine im eigentlichen Sinne Geburtsgeschichte, wie bei Lukas oder Matthäus, was man so dann an Heiligabend, an Weihnachten liest. Johannes berichtet allerdings vom gleichen Ereignis, aber mit völlig anderen Worten. Er sagt, das Leben ist erschienen. Das ist seine Weihnachtsgeschichte. Das Leben ist erschienen. Er spricht vom Wort des Lebens, vom Leben, das in die Welt gekommen ist. Er redet von Gott, der Fleisch geworden ist, zum Anfassen, zum Begreifen. Johannes redet über das, was uns mit der Menschwerdung Jesu geschenkt wurde, das ewige Leben. Wir haben ja vor einiger Zeit schon über das ewige Leben hier miteinander geredet und festgestellt, dass im Neuen Testament da zwei verschiedene Worte für das Wort Leben erscheinen. Ich sage das jetzt nochmal, damit alle da auch schön anknüpfen können. Es gibt einmal das Wort Bios. Das kennen wir aus Biologie. Das ist die reine Existenz, das biologische Leben, das Sein an sich. Und dann gibt es dieses andere Wort Zoe. Ihr kennt vielleicht den weiblichen Vornamen aus dem Englischen, Zoe ist das. Zoe, das qualitative Leben, das eigentliche, das erfüllte Leben. Das Neue Testament nennt es das ewige Leben. Und damit ist gar nicht in erster Linie diese Dauer gemeint. So, es zieht sich ewig hin und hat einfach kein Ende. Das kann ja auch vom Gedanken her mühselig sein. Es geht um Qualität. Das ewige Leben, Zoe, ist ein Qualitätsbegriff. Es meint das Leben, dem der Tod nichts anhaben kann, weil er keine Macht über dieses Leben hat. Drei Gedanken zum ewigen Leben. Erstens, ewiges Leben ist eine grundsätzlich neue Wirklichkeit. Ewiges Leben ist eine grundsätzlich neue Wirklichkeit. Die Bibel spricht vom ewigen Leben, wo es um das grundsätzlich Neue geht, das Gott in Jesus Christus geschaffen hat. Durch das Menschsein Jesu, durch seinen Tod, seine Auferweckung schafft Gott Versöhnung. Und es ist so schön, dass dieser Weihnachtsbaum das Kreuz nicht verstellt, sondern vielleicht schon so ein bisschen darauf hindeutet. Weihnachten ist noch nicht alles, da geht es noch weiter mit Jesus, mit dem Leben Jesu und mit seinem Sterben. Diesen Weg, den Jesus gegangen ist, ist für uns Menschen ganz wichtig, weil wir dadurch die Möglichkeit haben, vor Gott zu stehen, frei und ohne Schuld. Gott schafft uns die Möglichkeit einer neuen Existenz. Wir sind in seinem Machtbereich, ein ganz anderer Machtbereich als der, dem wir sonst gehören, der göttliche Einflussbereich. Dieses grundsätzlich Neue tritt von außen an uns heran. Das ist nichts, was in uns von alleine irgendwie entsteht. Und das ist gut, weil es deshalb nicht von unseren Gefühlen abhängig ist oder vom Wetter oder vom Erfolg oder vom Gefühl, ob Gott nah ist oder nicht. Gott trägt es von außen an uns ran und deshalb bleibt es auch, egal wie es aussieht in uns oder um uns herum. Und es liegt nicht an uns, es ist gegeben. Ein Geschenk. Ein Geschenk, das wir uns nicht erarbeitet haben, sondern das einfach ein Geschenk ist. Und Johannes will das seinen Lesern nochmal ganz deutlich machen. Ihr habt dieses Geschenk, das ewige Leben. Ihr braucht daran nicht zu zweifeln, denn es liegt nicht an euch. Das Geschenk ist da, das kann euch keiner wegnehmen. Übrigens kein Grund, stolz zu sein oder überheblich auf andere herabzublicken, die dieses Geschenk vielleicht noch nicht gesehen oder wahrgenommen haben. Eher ein Grund, dankbar zu sein. Dass es dieses grundsätzlich Neue, diese grundsätzlich neue Wirklichkeit gibt für uns. Gott hat etwas grundsätzlich Neues geschaffen. Zweitens, das ewige Leben ist eine neue Wirklichkeit nach dem Tod. Das ist ja das, ja, was man uns Christen manchmal so vorhält, dass wir so vertrösten auf das, was nach dem Tod kommt. Aber das ist auch wahr. Dass wir das glauben, dass Jesus den Tod besiegt hat, damit etwas ganz Neues möglich ist und wir mit ihm in die Ewigkeit gehen können. Die Ewigkeit, die nach dem Tod auf uns wartet, als vollendete Gemeinschaft mit Gott, die neue Wirklichkeit nach dem Tod. Wir glauben daran, dass es das gibt, dass wir das erleben werden. Wir glauben an die Auferstehung der Toten und dass wir Gemeinschaft haben werden mit Gott. So wie Gott sich das schon immer gewünscht hat. Wir glauben, dass uns Jesus nicht nur das Leben, sondern auch Erlösung vom Leiden versprochen hat. Ich sage mal dieses schöne alte Wort, dermaleinst in der Herrlichkeit Gottes, wenn es soweit ist. Wir glauben daran, dass der Tod nicht das Ende ist, dass er nicht das letzte Wort hat, sondern dass Gott das letzte Wort über uns spricht. Dass er uns zu sich holt, damit wir ein Leben in seiner Nähe vollenden können. Und was auch immer wir uns konkret darunter vorstellen, wie das so sein wird, es wird auf jeden Fall anders. Es wird göttlich und unvorstellbar. Johannes wünscht sich diese Gewissheit für seine Mitglauben, denn sie ist so wichtig, denn sie kann jetzt schon helfen. Nicht als dieses Prinzip der Vertröstung, so nach dem Motto, Hauptsache wir landen dermaleinst im Himmel, wie es jetzt geht, egal, später wird alles gut. Nein, auch das Leben jetzt zählt. Auch jetzt sollte jeder Mensch ein wertvolles Leben erleben können. Das ewige Leben beginnt nämlich jetzt. Und damit sind wir beim dritten Aspekt des ewigen Lebens. Das ewige Leben ist eine neue Wirklichkeit hier und jetzt. Das ewige Leben kommt durch Gott und deshalb ist überall, wo Gott ist, auch schon ewiges Leben. Das ist das eigentliche Weihnachtsgeschenk, dass Gott da ist. Und deshalb ist auch klar, dass das nicht erst irgendwann später kommt. Ewiges Leben beginnt hier und jetzt. Qualitativ hochwertiges Leben. Wir können dieses grundsätzlich Neue schon erleben, hier und jetzt, diese Qualität, die Gott schenkt. Zum Beispiel, wann immer ein Mensch erlebt, dass Gott da ist. Wann immer ein Mensch spürt, ich bin nicht alleine. Wann immer ein Mensch seinen Egoismus überwindet, um sich um einen anderen Menschen zu kümmern. Wann immer ein Mensch Versöhnung sucht mit dem, der ihn verletzt hat. Wann immer ein Mensch für sein Leben neue Hoffnung bekommt. Wann immer ein Mensch sich selbst als wertvoll erlebt. Wann immer ein Mensch sich Freude ertrotzt, trotz widriger Umstände. Wann immer ein Mensch nicht aufgibt. Wann immer ein Mensch trotz Schmerzen Gutes erlebt. Wann immer ein Mensch versteht, ich bin wertvoll, egal was ich leiste. Wann immer ein Mensch den Mut hat, Versagen einzugestehen. Wann immer ein Mensch erlebt, da ist jemand, der mit mir geht. Wann immer das passiert, wird deutlich, das ist die neue Wirklichkeit im Jetzt und Hier, ein Zeichen des ewigen Lebens. Die Grundlage dafür ist die Verbindung. Und da komme ich wieder auf den Anfang zurück mit dem Ehering. Die Verbindung zu Jesus Christus ist die Grundlage dafür. Johannes formuliert das so, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Das ewige Leben hat immer mit Gott selbst zu tun, mit seiner Nähe, mit seiner Liebe. Wer dieses Angebot Gottes annimmt, wer sich auf seine Liebe einlässt, der erfährt das Leben, der erfährt Wiedergeburt. Der bekommt den Heiligen Geist, der erlebt Vergebung der Sünden, wird Kind Gottes, hat das ewige Leben. Jesus verspricht dieses Leben in Verbindung mit ihm. Wir lesen im Neuen Testament von Menschen, die mit Jesus in Verbindung waren, bei denen sich oft das ganze Leben geändert hat, ganz neu geworden ist, sich mit Kraft erfüllt hat, mit Geborgenheit. Mit Vertrauen und Freude. Petrus, um nur ein Beispiel zu nennen, lässt das Fischernetz liegen, geht mit Jesus und aus dem einfachen Fischer wird ein großer Apostel. Die Emmaus-Jünger, als ein anderes Beispiel, die auf ihrem Weg mit dem Fremden erleben, der Fremde ist Jesus. Er hat den Tod besiegt, erlebt, das macht unser Leben gleich mit neu. Gott will in Jesus Christus uns mit seiner ganzen Fülle begegnen. Wer an den Sohn glaubt, dessen Leben gewinnt eine neue Qualität. Gott wird erfahrbar, begreifbar. Wir werden ergriffen von Gott, von seiner Liebe, von seiner Wärme, von seiner Gegenwart, von seiner Wahrheit, von seiner Herrlichkeit, vom Leben selbst. Das Leben haben, ich finde allerdings, das ist manchmal so ein bisschen schwierige Formulierung, als ob man es haben kann, wie ein Besitz, wie ein Auto oder ein Haus. Oder es ist nicht dieses Haben, das verfügen kann. Wir können nicht über Gott verfügen. Das Leben bleibt ein Geschenk, das wir von Gott erhalten. Eine Gabe, die Gott uns zuteil werden lässt in seiner Gnade und hoffentlich noch viele Menschen erleben werden. Wir erfahren ewiges Leben durch die Verbindung mit Jesus Christus. 5 Gedanken zu dieser Verbindung mit Jesus Christus. Erstens, die grundsätzliche Verbindung mit Jesus Christus. Viele von uns sind diese Verbindung eingegangen. Sie haben Ja gesagt, dieses Angebot Gottes angenommen, dieses Geschenk. In der Bibel ist an einigen Stellen davon die Rede, dass wir Braut sind. Jesus, der Bräutigam. Das ist für uns vielleicht ein bisschen fremd, dieser Gedanke. Wir verloben uns ihm an. Es geht um die persönliche Verbindung, nicht hauptsächlich um eine intellektuelle Überzeugung, ein für Wahrhalten dogmatischer Glaubenssätze. Es geht nicht um Recht haben und auf der sicheren Seite sein. Glaube ist eine lebendige Beziehung von Person zu Person. Und das deutsche Wort Glauben hängt mit geloben zusammen, sich verloben. Wer sich verlobt, bindet sich an eine andere Person. Beide bleiben eigenständig, aber gehen eine enge Verbindung ein. Möglicherweise steht es für jemanden ja an, jetzt diese Verbindung in diesem neuen Jahr, am Anfang des neuesten Jahres, zu erneuern und das Jahr noch einmal zu befestigen, zu bekräftigen, damit uns diese Verbindung durch das neue Jahr tragen kann. Vielleicht liegt es auch für jemanden an, erstmalig diese grundsätzliche Verbindung zu Jesus einzugehen, sich zu verloben mit Jesus. Die grundsätzliche Verbindung als ersten Gedanken, als zweiten Gedanken das Leben mit Jesus. Wer verlobt ist, will meistens viel Zeit mit seinem Partner verbringen. Das ist doch so. Es zieht einen in die Nähe des Verlobten, der Verlobten. Da werden Prioritäten auf den Kopf gestellt. Da wird so vieles auf einmal möglich. Dinge werden wichtig, die unwichtig waren und umgekehrt. Die Verbindung mit Jesus braucht auch diese Konkretion, braucht einen Rahmen, braucht persönlichen, regelmäßigen Kontakt. Sonst bleiben wir am Ende so auf einer statischen Beziehung, auf einem, ich habe da mal ein Ja gesprochen. Das ist aber kein konkretes Leben. Eine lebendige Beziehung braucht womöglich mal eine Verabredung. Vielleicht mal Struktur und Planung. Ich bin gerade dabei zu überlegen, wie ich in diesem Jahr ein Wochenende mit meinen Mädels, wie wir sie uns nennen, zu verbringen. Einmal im Jahr treffen wir uns zu viert, als 4 Freundinnen, um ein Wochenende miteinander zu verbringen. Da wir sehr weit auseinander wohnen, muss das gut geplant werden und ist leider nicht öfter möglich. Es muss gut geplant sein, eindeutig abgesprochen. Und es muss im Kalender stehen. Und selbst wenn es im Kalender steht, gibt es oft noch vieles, was so daran rütteln will. Da will sich was zwischendringen und da müssen wir uns immer viel Mühe geben, damit da die Priorität klar bleibt. Bis jetzt haben wir das immer geschafft. Bei uns ist es eindeutig eine Frage von Prioritäten. Liebe Gemeinde, Gott sehnt sich danach, Zeit mit uns zu verbringen. Und vielleicht ist das in diesem Jahr, am Anfang des neuen Jahres, für dich ein Thema neu zu überdenken, wo und wie mache ich das mit Jesus und der Zeit mit ihm? Wie kann ich das vielleicht strukturieren und eine Regelmäßigkeit da reinbringen oder vielleicht so ein bisschen einen neuen Schwung da reinbringen? Da kann man gut mal andere fragen, wie sie das machen. Wie verbringe ich Zeit mit ihm? Das Leben mit Jesus. Ein dritter Aspekt dabei ist, einzelne Bereiche des Lebens mit Jesus zu gestalten. Ich glaube, es ist auch gerade nach langer Zeit, die wir mit Jesus unterwegs gehen, immer mal wieder gut, sich einzelne Lebensbereiche vorzunehmen und zu gucken, Wie ist denn das da so mit mir und Jesus? So grundsätzlich ja, klar, aber wie konkretisiert sich das in einzelnen Lebensbereichen? Wie sieht das da aus? Könnte oder müsste, sollte ich da was anderes machen? Oder wünsche ich mir da was anderes? So in der Familie, wie lebe ich mein Leben mit Jesus in der Familie? Vielleicht ist da alles toll, super, weiterblättern. Bei der Arbeit, ist Jesus damit bei? Hat er da eine Chance zu wirken? Oder was dein soziales Engagement angeht, die Mitarbeit in der Gemeinde, dein Charakter, die Freizeitgestaltung, die Gesundheit, die Beziehung zu Freunden oder was auch immer für ein Lebensbereich. Vielleicht ist da am Anfang des neuen Jahres so ein Lebensbereich mal wieder dran, um zu gucken, wie mache ich das da mit Jesus oder wie will er das mit mir machen? Und so ein bisschen darin übergeht der vierte Aspekt, Entscheidungen mit Jesus treffen. Wir müssen täglich so viel euch entschieden heute Morgen. Das musstet ihr schon selber machen, das übernimmt niemand anderes. Und herzukommen, durch den Schnee zu wandern oder zu fahren, sich in Gefahr zu begeben, vielleicht Blatteis, und hier aufzutauchen. Vielleicht war das auch eine automatische Entscheidung. Manche Entscheidungen laufen so automatisch ab. Ich entscheide mich morgens nicht, dass ich mir die Zähne putze, ich mache das einfach. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Aber es gibt auch so große Entscheidungen, die viel Arbeit sind. Da steckt viel drin, viel Überlegen, Abwägen. Das ist sogar ein Bereich, da schreibe ich, glaube ich, mal keine Listen. Sonst gerne, aber da nicht. Aber es gibt Leute, die schreiben Listen für Entscheidungen. Das spricht dafür, das spricht dagegen. Was kommt unterm Strich raus? Da spricht man mit anderen Leuten, da betet man, um eine gute Entscheidung zu treffen. Natürlich wollen wir das. Aber vielleicht steht das ja für dich für dieses Jahr an, wichtige Entscheidung. Wie nimmst du Jesus damit rein? Wie kommt er da rein, diese Entscheidung mit zu beeinflussen? Vielleicht ein Thema für dich. Und als fünftes nochmal so ein bisschen ins Allgemeine die Prinzipien. Die Verbindung zu Gott lebt davon, dass wir auch die Prinzipien Gottes kennen und umsetzen in unserem Leben. Dass wir verstehen, was will er denn grundsätzlich? Ich schätze mal, dass das eine Lebensaufgabe bleibt, dass wir damit nie fertig sein werden. Wobei ich das nicht als etwas verstehe, das wir leisten müssen, sondern was in unserem Leben sein sollte. Denn die Prinzipien Gottes sind einfach nur gut. Für uns, für die Menschen um uns herum, für die Umwelt, für das Miteinander, für diese Welt. Eine Welt, die nach den Prinzipien Gottes lebt, beziehungsweise in der wir nach den Prinzipien Gottes leben, wird eine gute Welt. Ich meine so Prinzipien wie Ehrlichkeit oder Freundlichkeit, Respekt vor Menschen, Zugewandtheit zu Menschen oder eine positive Grundeinstellung, Dankbarkeit, dass wir nicht betrügen, dass wir nicht hauptsächlich auf unseren eigenen Vorteil bedacht sind. Das Prinzip der Liebe, des sich Einfühlens in andere Menschen, um nur mal so einige zu nennen. Wir sollten nicht damit warten, bis andere Menschen diese Prinzipien umsetzen, sondern selber damit anfangen. Wir sollten nicht darauf warten, dass die Gesellschaft sich ändert oder dass die Politik alles besser macht. Wir sollten damit anfangen, diese Prinzipien Gottes umzusetzen in unserem Leben und damit unsere Verbindung zu Jesus zu konkretisieren. Liebe Gemeinde, Johannes drückt das so schön hier aus und erinnert nochmal, dass Gott uns beschenkt an Weihnachten. Mit dem Leben, mit dem unvergänglichen Leben, mit dem göttlichen Leben, mit dem ewigen, mit dem qualitativen Leben. Gott will uns auch in diesem Jahr 2016 wieder beschenken. Gott will sich in unserem Leben entfalten und dieses ewige in uns zur Entfaltung bringen. Seine Liebe, seine Kraft, seine Hoffnung, seinen Heiligen Geist. Gott ist da. Gott ist nah. Bei Gott sind wir gehalten und getragen. geborgen und gut aufgehoben. Mögen wir das erleben in diesem neuen Jahr 2016. Vielleicht erinnert euch der nächste Blick auf euren Ringfinger mit dem Ring oder auf einen Nachbarringfinger an diese Verbindung. Oder vielleicht überlegt ihr euch für euch ein Symbol, das euch erinnert. Ein Nicht-Ehering oder eine Kette mit einem Symbol oder ein Zettel am Spiegel oder ich weiß nicht was. Wir brauchen manchmal solche Symbole, die uns zeigen, boah, da ist doch diese Verbindung, die uns immer wieder erinnern. Möge Gott uns segnen in diesem vor uns liegenden Jahr 2016. Amen.